Warum gelingt uns eigentlich genau diese wunderbare Welt nicht? Warum können wir es nicht leisten? Warum scheitern wir immer wieder an den gleichen Dingen? Und wenn ich jetzt hier in Los Angeles bin, sind die Themen, die man bespricht oder die man hört, überhaupt nicht anders als in Berlin auch.
Sagt Udo Kittelmann, mit dem ich heute für eine neue Ausgabe des Weltkunst-Podcasts spreche. Gerade hat der international aktive Kurator in der Filmmetropole Los Angeles sein neuestes Projekt eröffnet, die von ihm kuratierte Präsentation der Videokunstsammlung der deutschen Sammlerin Julia Stoschek. Es ist eine Achterbahnfahrt durch die Filmgeschichte von Walt Disney bis Marina Abramovich, die von ihm nicht als Ausstellung, sondern als Audiovisual Poem bezeichnet wird. Ich freue mich sehr über unser heutiges Gespräch, das wir auf zwei Kontinenten aufzeichnen, und frage dich, lieber Udo, was macht die Kunst in L.A.?
Der geht's sehr, sehr gut, würde ich mal sagen. Es ist sehr erfrischend, hier sich etwas in der Kunstszene umzutun. Und es ist vor allen Dingen, denke ich, für uns, die jetzt hier aus Berlin nach Los Angeles gekommen sind, auch über die letzten zwei Wochen ganz wunderbar zu beobachten, das Publikum, was wir erreichen. Also ich fühle mich persönlich hier sehr wohl.
Der Titel der Präsentation, What a Wonderful World, spielt auf den bekannten Song von Louis Armstrong an und ist in unserer Gegenwart nicht ganz frei von Ironie. Was steckt für dich in diesem Titel?
Also ich sehe in dem Titel keine Ironie. Es ist ja zunächst einmal ein trauriger, zumindest melancholischer Song, aber der mit Hoffnung verbunden ist. Und er nimmt ihn bewusst auf in den Zeiten der 60er Jahre, wo man durchaus auch von schweren politischen Zeiten sprechen kann, also nur die Rassenunruhen zu benennen oder Vietnamkrieg. Und er glaubte wirklich, dass dieser Song ein Gefühl wiedergeben kann und auch etwas Trost spenden kann. Und wenn man den Titel What a Wonderful World für ein solches Projekt wie jetzt hier in L.A. wählt, dann geht ja gleich der Zweifel mit. Ich glaube, keiner oder ich hoffe nicht, dass die Menschen, die jetzt hier hinkommen, und das zeigt es auch, jetzt damit verbinden, dass wir hier eine wunderbare Welt darstellen. Mit dem Titel geht ja der Zweifel sofort einher. Gibt es das überhaupt, eine wunderbare Welt?
Es heißt, dass du nicht unbedingt beabsichtigst, dass die Leute sich nach dem Besuch wohlfühlen. Wie dürfen wir das verstehen?
Na, ich habe sogar als mein erstes persönliches Ziel, als ich an das Projekt ging, tatsächlich das als ein Ziel gedacht. Das muss ich erreichen, dass man nicht am Ende, wenn man durch diese 8 Stockwerke geht, dieses historischen Theatergebäudes, dass man nicht sagt, so, jetzt gehen wir noch im Anschluss auf eine Party oder so, sondern eher, dass man sich vielleicht zurückzieht, dass man vielleicht mit einigen wenigen Freunden noch in eine Bar geht oder eben nach Hause geht oder so, weil das ganze Projekt ist so angelegt, dass es, glaube ich, ein Momentum unserer Zeit, unseres Gefühls in dieser Zeit trifft. Wir suchen alle nach etwas. Und ich habe das dann so beschrieben, letztlich widerspiegelt die ganze Auswahl auch der Arbeiten, das Leben, die Welt, die immer eine Kombination ist zwischen Magie und dann Tragik und Drama.
Und Los Angeles als idealer Resonanzraum?
Auch das ist offensichtlich, und das war auch der Wunsch seit vielen Jahren eben von Julia zu sagen, also wenn ich meine Sammlung einmal jetzt im Ausland in ihrem Reichtum präsentieren möchte, dann Los Angeles als dieser, originär mit dem Moving Images verbundene Ort seit den spätestens seit den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts. Und das ist schon sehr berührend auch zu sehen, dass die Menschen, und die kommen glücklicherweise sehr, sehr zahlreich, ja, es geht irgendwo auf. Sie werden stiller und sie rücken auch zusammen. Das ist schön, wenn man auch das einem gelingt, was mich ja immer interessiert hat, was macht, und jetzt sind wir genau, was macht die Kunst? Im besten Falle macht sie etwas mit einem. Und das schaffen die ganzen Filmbeiträge ungemein gut, ja.
Es ist sicher auch toll für die Leute von Los Angeles, das Gebäude selber zu sehen. Das war ja jetzt mehrere Jahrzehnte, glaube ich, gar nicht mehr richtig so regelmäßig in Benutzung. Das Variety Arts Theater aus den 20er Jahren, das ist ein sehr besonderer Ort, den ihr da gefunden habt, weil er Filmgeschichte atmet. Bei der Eröffnung des Kinos 1924 war Charlie Chaplin dabei, Clark Gable und Buster Keaton haben auf den Bühnen ihre Auftritte gehabt. Stand der Ort selber von Anfang an fest und hat der dieses Projekt auch beeinflusst oder wie habt ihr den Ort gefunden?
Wie immer geht es darum, also in dem Fall, in jedem Fall, eine Idee zu einem Projekt zu haben, also ein Konzept zu arbeiten, was allerdings auch schon sehr, sehr frühzeitig feststand, war, dass ich mir nicht vorstellen konnte, in Räume zu gehen oder mit anderen Institutionen hier eine Zusammenarbeit zu wählen, weil das hätte bedeutet, allein aufgrund der Größe, man muss sich das immer mal vorstellen, 45 Filmbeiträge, kurze, lange, das heißt mindestens 45 Räume. Und dann wollten wir unbedingt die Öffnungszeiten verändern, also immer von 17 Uhr bis um Mitternacht. Das hätte ja eine Institution, eine hiesige Institution, gar nicht leisten können. Und raus aus diesem Gedanken des White Cubes, das wollte ich gehen. Und dann waren wir sehr, sehr glücklich, dass wir nach sicherlich vielen, vielen Anläufen hier in Downtown in Los Angeles das Variety Art Theater gefunden haben.
Du hast jetzt einerseits Stummfilme und Hollywood-Klassiker ausgewählt, die dann mit den Videoarbeiten aus der Julia Stoschek Collection in einen Dialog treten. Also ganz zeitgenössische Sachen oder auch Dinge der letzten Jahrzehnte. Könntest du uns ein paar Beispiele nennen, wie dieser Dialog zwischen Filmgeschichte und Videokunst funktioniert?
Also einmal, warum überhaupt diese Kombination dann, dieser Dialog oder teilweise auch sicherlich Konfrontation, um einfach auch zu zeigen, dass die Themen, die damals schon Anfang des 20. Jahrhunderts filmisch bearbeitet wurden, die haben sich ja gar nicht verändert. Es geht immer um die gleichen Themen der Menschheitsgeschichte, so kann man das sicherlich sagen. Also am Ende geht es darum, welche Kämpfe gibt es, welche politischen Auseinandersetzungen gibt es. Aber ganz viele sind immer auch davon getragen, Liebe zu finden, zu suchen, zu hinterfragen. Und nur der technische Fortschritt, der ist natürlich spürbar. Das war die konzeptuelle Idee. Also es gibt zum Beispiel einen Film von 1908, glaube ich schon, mit dem Titel The Consequences of Feminism, was als einer der ersten, heute würde man sagen, queeren Filme gilt. Und man sieht alleine schon diese Thematik, wo es dort zu einer Geschlechterumkehrungen führt in diesem Film. Die Frauen übernehmen die Rolle der Männer, die Männer die Rolle der Frauen. Ist schon Anfang des 20. Jahrhunderts sogar filmisch schon thematisiert worden. Und das wissen wir, und wir kämpfen immer noch genau darum, ja. Oder wenn es darum geht, dass in so einem ganz frühen Klassiker die Reise zum Mond von Méliès die Utopie des Menschen frühzeitig beschrieben wird, diesen Planeten zu verlassen, dann auf den Mond zu fliegen und hoffentlich dort eine andere Zukunft zu finden. Ja, und wir sind immer noch damit beschäftigt und inzwischen gibt es Visionen, zum Mars zu fliegen und, anstatt wir versuchen, hier auf diesem Planeten unsere Arbeit zu machen und diesen Planeten zu einer wunderbareren Welt zu transferieren. Also das sind eigentlich die Überlegungen, warum frühe Filme auftauchen Und ein sehr aktuelles Beispiel, wie ich finde, ist, wenn von Asser Jaffer Apex gezeigt wird. Eine Collage von Hunderten von Filmstills, die sicherlich auch die ganzen Konflikte hier in Amerika, aber auch in der Welt zeigen und sicherlich auch immer vor Black Lives Matter gesehen werden muss. Und wenn das parallel läuft zu diesem frühen animierten Film von Winsor McCay, Little Nemo, der ein ganz offensichtlich, heute würde man sagen, Blackfacing betreibt und wo wir glauben, diesen Rassismus hätten wir längst überwunden und wir erleben das ja gerade wieder und er kommt wieder, der Rassismus.
Es ist wirklich schrecklich, bei wie vielen Dingen wir eigentlich gedacht haben, das ist bald überwunden und dann passiert genau das Gegenteil und Probleme kommen wieder hoch.
Ja, und das ist vielleicht für uns jetzt hier so überraschend. Und wir erleben jetzt gerade, dass ganz viele Thematiken, die in den verschiedenen Filmen angerissen werden, eine brisante Aktualisierung erfahren. Und das ist schon auch erschreckend. Und das ist vielleicht auch das, was die ganzen Besucher jetzt, wenn sie durchgehen, und sie sind meistens sicherlich 2 bis 3 Stunden in dem Gebäude, am Ende auch fühlen.
Ihr zeigt ja jetzt insgesamt 45 Arbeiten aus einer riesigen Sammlung von circa 1000 Werken der Julia Stoschek Collection. Wie kann man sich die Präsentation dieses audiovisuellen Gedichts räumlich vorstellen?
Lisa, das ist jetzt eine sehr schwierige Frage, die zu beantworten, weil es ist natürlich so wahnsinnig daran gebunden, dass man das alles in dem Gebäude physisch und psychisch erlebt. Und dadurch, dass sich natürlich dieses alte Theatergebäude auftat in einen großen Theaterraum, der ursprünglich für 1000 Menschen gedacht war, in ein kleineres zweites Theater, in einen wunderbaren Ballroom, die ganzen Nebenräume, die es gibt, bis hin wirklich ins Basement hinein, wo noch die Räume teilweise vorhanden waren, verspiegelten Räume, wo man sich also zum Auftritt vorbereiten konnte, sich schminken konnte und. Und all diese Räume sind eben jetzt durch filmische Projektionen eben besetzt worden. Und dann in diesem Moment entsteht ja eh schon mal eine ganz andere atmosphärische Bindung als in einem White Cube einer Institution oder so. Und es spielen ja ganz viele Sachen mit. Der Geruch ist ein anderer. Das ist sicher ganz, ganz anders, als wenn man in einem Museum ist. Zumal wir dann auch entschieden haben, jeder bekommt Popcorn. Die Menschen können mit Popcorn durch das ganze Gebäude laufen. Es gibt eine Bar. Das ist eine ganz andere Form der Inszenierung und auch die Kunst in einem anderen Kontext zu zeigen, der vielleicht am Ende menschenfreundlicher ist und trotzdem der Kunst so wunderbar dienen kann, wie das eine nur für die Kunst erdachte und konstruierte Architektur.
Das klingt wunderbar. Was läuft in dem großen Kino? Du hast gesagt, es gibt einen Raum für 1000 Leute. Was läuft da auf der Leinwand?
Also jetzt muss man sich zunächst einmal vorstellen, es ist eine wirklich große, große, große Kinoleinwand. Und je nachdem, wann man reingeht, aber nehmen wir mal an, man kommt in dem Moment rein, wo Asa Jaffers Apex läuft, untermalt wirklich von einer Techno-Sound. Und das hört man dann und sieht man dann für, glaube ich, genau 15 Minuten. Und dann wechselt es aber schon in eine Arbeit von John Raffman mit diesem Titel, der sicherlich auch bezeichnend ist für das ganze Projekt, Oh, the Humanity, also Oh mein Gott, diese Menschheit. Und parallel dazu läuft dann eben tatsächlich auch Winsor McCay, Little Nemo und dann kommt nochmal The Hero von Marina Abramovic, die dann in diesem riesen Kinosaal ja fast einen sakralen Moment erfährt in dem Moment, wo sie ein Partisanenlied singt. Und dann ist es ist schon alles dann emotional sehr aufgeladen.
Du hast schon erwähnt, viele der gezeigten Arbeiten beschäftigen sich mit aktuell viel diskutierten Themen, Staatsgewalt, Kolonialismus, Rassismus, Kapitalismus. Wie werden diese Arbeiten denn von den Besucherinnen und Besuchern jetzt im aktuellen Trump-Amerika wahrgenommen? Welche Reaktionen siehst du beim Publikum?
Das ist natürlich immer eine grundsätzliche Frage. Aber die Arbeiten wurden danach ausgewählt, dass ich schon annehmen konnte, dass sie, ohne dass man sie mit einem großen begleitenden Text sozusagen vermitteln müsste, dass sie sofort auch für sich selbst sprechen können. Ich glaube, das ist eine Grundvoraussetzung gewesen für ganz, ganz viele Arbeiten. Sie sind eben unmittelbar und bezeugen in diesem Moment, wo man sie auch vielleicht nur 2, 3 Minuten erlebt, dass sie reflektieren, was in dieser Welt, was überhaupt los ist.
Wie nimmst du persönlich das aktuelle politische Klima in Kalifornien wahr? Gavin Newsom ist ja einer der ersten demokratischen Politiker, die ihre Stimme deutlich gegen Trump erhoben haben. Ist das beim Publikum der Ausstellung auch zu spüren? Ist das in der Stadt zu spüren? Wie nimmst du das wahr?
Also zunächst einmal habe ich dieses Projekt nie als Amerika-kritisch angedacht, überhaupt nicht, weil diese ganzen politischen Resonanzen, die wir jetzt erleben, wir weltweit erleben. Und es ist, das ganze Projekt versteht sich ja eher als eine Frage, als eine Form der Zivilisationskritik. Warum gelingt uns eigentlich genau diese wunderbare Welt nicht? Warum können wir es nicht leisten? Warum scheitern wir immer wieder an den gleichen Dingen? Und wenn ich jetzt hier in Los Angeles bin, sind die Themen, die man bespricht oder die man hört, überhaupt nicht anders als in Berlin auch. Die Sorge, dass demokratische Fundamente in Frage gestellt werden, politisch in Frage gestellt werden, Risse bekommen, die beschäftigen die Menschen sicherlich hier genauso wie in Deutschland. Ich erlebe das hier gar nicht so anders als in Berlin.
Mit What a Wonderful World wird die Sammlung von Julia Stoschek in dieser Geschlossenheit ja erstmals im Ausland präsentiert. Das ist jetzt zufällig auch der Zeitpunkt, in dem der Mietvertrag in Berlin ausläuft, glaube ich. Sind in Zukunft weitere Stationen der Sammlung an anderen Orten geplant?
Ich glaube, da solltest du wirklich mit Julia drüber sprechen, aber so viel ich weiß, gibt es bei ihr immer auch Zukunftspläne.
Wenn du eine Zeitreise machen könntest, wohin und zu welcher Zeit würdest du reisen?
In die 20er Jahre würde ich gerne zurückreisen und würde mir als Gesprächspartner Franz Kafka wünschen.
Was ist dein wichtigstes Werkzeug?
Sind meine Gedanken und Gefühle.
Wenn du ein Tier wärest, welches Tier wäre das?
Ein Okapi.
Welches Spiel spielst du gerne?
Ehrlich gesagt, und das kann meine Familie bezeugen, überhaupt kein Spiel gerne.
Was ist deine Lieblingsfarbe?
Blau.
Hast du einen wiederkehrenden Traum?
Ja, einen unendlichen Fall aus großer Höhe.
Hörst du Musik beim Arbeiten?
Nein.
Zu welchem Thema würdest du dir einmal eine ganze Ausgabe der Weltkunst wünschen?
Stofftiere.
Kannst du eine große oder kleine Lebensweisheit mit uns teilen?
Ja, sich versuchen, immer in seiner Haltung gegenüber Menschen treu zu bleiben, was nicht immer leicht ist. Haltung zu zeigen und Widerstände auszuhalten.